noch hier rumgeflaxt?
Er hat gesagt, ich komme mal gleich zurück.
Haben wir uns halt hier hingestellt, im Kreis.
Eine Gestalt habe ich noch grob im Kopf, dunkel gekleidet.
So. Und dann auf einmal ging es schon los. Bam, bam, bam.
Dann habe ich gesehen, dass überall unter Burak Blut voll war.
Wer hat Burak erschossen? Eine Podcast-Serie von Radio 1 und Kulturradio vom RBB. Die Recherche eines Mordfalls in 9 Folgen. In der vorherigen Folge haben wir genau nachvollzogen, wie diese entsetzliche Tat abgelaufen ist. In dieser Woche wollen wir hören, was die zuständige Mordkommission zu dem Fall zu sagen hat und wie sie ermittelt. Mein Name ist Jens Jarisch, ich bin der Redakteur dieser Serie. Philipp Meinhold ist derjenige, der den Fall Burak Woche für Woche für uns aufrollt. Und heute geht es um die heimliche Hauptfigur des Mordfalls, nämlich den ermittelnden Kommissar Alexander Hübner. Nun wissen wir ja schon, dass es bei den wirklichen Ermittlern anders zugeht als beim Tatort im Fernsehen. Aber wie sieht das dann im Einzelnen aus?
Also eins gibt es laut Kriminalhauptkommissar Alexander Hübner tatsächlich, nämlich das auf dem Nachttisch liegende Handy, das den Kommissar aus dem Schlaf reißt. Gefühlt, sagt Hübner, komme dieser Anruf immer um 2. Jede der Berliner Mordkommissionen hat im Wechsel immer 14 Tage Bereitschaft und alles, was in dieser Zeit an Mord und Totschlag passiert, fällt dann eben in ihre Zuständigkeit. Ja, und in diesem Fall war es die 6. Mordkommission, die gerade an der Reihe war. Alexander Hübner ist ihr stellvertretender Leiter und kümmert sich von Anfang an um die Ermittlungen im Fall Burak Bektaş.
Ich erinnere mich, dass ich einen Anruf bekommen habe vom Dauerdienst, vom Kriminaldauerdienst, dass es vor dem Krankenhaus Neukölln Schüsse gegeben hätte. Und ich weiß auch noch, dass es zunächst hieß, dass es 2 verletzte Personen gibt und dass ein Tatverdächtiger festgenommen sei. Ich habe dann die üblichen Abläufe beschritten, Staatsanwalt angerufen, meine Vorgesetzten angerufen und habe die Mitarbeiter der 6. auch alarmieren lassen. Und als ich dann dort tatsächlich ankam, habe ich sofort erfahren, dass es sehr viel tragischer abgelaufen ist, dass also ein Mensch getötet wurde, dass 2 schwer verletzt sind. Und ich habe leider auch erfahren, dass der, den man zunächst als Tatverdächtigen gehalten hat, dass der sehr wahrscheinlich für die Tat doch nicht in Frage kommt. So hat sich's ja dann später auch rausgestellt.
Hübner ist seit 2002 bei verschiedenen Mordkommissionen tätig. Er sagt, einen Fall wie diesen hat er noch nicht erlebt. Ich sitze mit ihm in einem ausrangierten Vernehmungszimmer der Mordkommission. Auf dem Tisch 2 dicke Ordner mit Ermittlungsakten, an der Wand ein riesiger Stadtplan. Hier, in den Räumen des LKA 1, Abteilung Delikte am Menschen, werden in den frühen Morgenstunden nach der Tat auch Buraks unverletzte Freunde Ömer und Zeltunsch vernommen.
Mein Eindruck war, dass die sehr betroffen waren, natürlich, dass die aber sehr kooperativ waren. Und das war dann auch eine ganz klare Erkenntnis. Da blieb kein Zweifel oder kein Argwohn gegen diese beiden, mit denen wir da gesprochen haben, dass die vielleicht was zurückhalten oder so. Sondern es war ganz klar, die wollen uns helfen, aber sie konnten es einfach nicht.
Eine alte Kriminalistenregel besagt, wenn es in den ersten 48 Stunden nach einem Mord keine heiße Spur gibt, wird es schwer. Der erste Tatverdächtige, von dem Hübner erzählt hat, war dann doch nur ein ganz normaler Kneipengänger, der zufällig in der Nähe des Tatorts war. Und deshalb setzt die Mordkommission nach dem Mord an Burak ihre ganze Maschinerie in Gang. Die Überwachungskameras der umliegenden U-Bahnhöfe und des Klinikums Neukölln werden ausgewertet, Bus- und Taxifahrer, die in dieser Nacht unterwegs waren, befragt. Alle Handys, mit denen in der Tatnacht rund um den Tatort telefoniert oder gesimst worden ist, werden überprüft. An den Osterfeiertagen klingeln sich 100 Schutzpolizisten durch die angrenzende Einfamilienhausgegend. Mit einem von der Mordkommission erstellten Fragebogen befragen sie die Anwohner. Sie erkundigen sich nach Beobachtungen aus der Tatnacht und auffälligen Personen in der Nachbarschaft. Buraks Freunde werden nach möglichen Motiven in ihrem Umfeld gefragt.
Ob wir irgendwelche Probleme mit irgendwelchen Mädchen haben, wo die Filter sein könnten, oder ob wir ein paar Wochen davor eine Schlägerei hatten wir auch nicht. Oder ob er ein Mädchen verletzt hätte oder irgendeiner von uns, hatten wir auch nicht.
Die Polizei befragt Buraks Ex-Freundin Necki und seine Bekanntschaft Güzel. Doch ein Motiv im persönlichen Umfeld schließt Kriminalhauptkommissar Hübner schließlich aus.
Ja, das ist eine der wenigen Gewissheiten, die wir im Zuge der Ermittlungen gewonnen haben. Ganz allein dadurch, dass die Zusammensetzung der Gruppe so zufällig ist, dass der Weg, den die beschreiben, den die nehmen an diesem Abend, das, was sie tun, dort, wo sie entlang gehen, dort, wo sie letztendlich stehen bleiben, das ist alles so hochgradig zufällig, dass niemand das geplant haben kann aus einem persönlichen Motiv heraus.
Aber was für ein Motiv kann es sonst geben für diesen Mord? Sowohl mit dem Kommissar als auch mit Buraks Begleitern gehe ich verschiedene Varianten durch. Bleibt zunächst mal der Abend des Mordes selbst.
Ob wir eine Schlägerei hatten, haben die öfters gefragt. Oder ob wir laut waren und ob wir gegen irgendwelche Fenster von Wohnungen gekommen sind oder irgendwo, keine Ahnung, irgendjemanden belästigt haben.
Laut waren wir auch im Park nicht, auch sonst unterwegs nicht. Das verlief alles so normal und monoton, oder ich meine, man hat normal geredet. Wie wir dann halt schon an der Rudower Straße waren, das weiß ich nicht, aber ich glaube, es war nicht viel mehr anders.
Wir haben von Menschen gehört, die da ihre Hunde spazieren geführt haben, dass die die Gruppe gesehen haben. Wir haben von Nachbarn gehört, an deren Wohnung die fünf vorbeigegangen sind, die haben sie wahrgenommen, ja, aber niemand hat irgendwie gesagt, dass die jetzt besonders auffällig waren, besonders laut oder irgendwie Unmut hervorgerufen haben.
Wir haben mit niemandem uns unterhalten, außer selbst mit dem Radfahrer kurz. Es war auch nicht mal eine Minute, es ist ja wieder weitergefahren.
Es handelt sich bei diesem Mann um einen von zwei späten Gästen aus der Bauernstube, einer Kneipe ein paar Häuser weiter. Der Mann kommt aus der Kneipe, ist auf dem Nachhauseweg, doch nach den Schüssen an der Rudower Straße ruft ihn sein Kneipenkumpan nochmal an und der Radfahrer kommt zurück. Auch mit ihm spricht die Polizei und schließt einen Zusammenhang aus.
Könnte es denn, es gibt ja kein Motiv so erkennbar, könnte es schlichtweg eine Verwechslung gewesen sein?
Ich bin mittlerweile auf dem Stand, dass ich überhaupt gar nichts ausschließe. Weil dieses Durchdenken, dieses Überlegen, wie könnte es gewesen sein, immer den Haken hat, dass wir als Polizeibeamte das denken und wir in anderen Fällen festgestellt haben, dass Menschen auch zu Sachen fähig sind, die wir uns nicht vorstellen können. Das ist der Haken an der Sache. Eine Verwechslung kann ich nicht ausschließen. Ich finde es jetzt nicht so naheliegend, weil da auch wieder dann die Zufälligkeit nicht so richtig berücksichtigt ist. Selbst wenn dieser Täter dort jemand anderen umbringen wollte oder jemanden anderen schwer verletzen wollte, bin ich der Meinung, er konnte nicht wissen, dass dort jemand ist. Was anderes wäre es, wenn der sich jetzt mit dem anderen verabredet hätte. Aber ich glaube, dann hätten sie sich nicht verwechselt.
Das heißt also, Burak und seine Freunde sind Zufallsopfer geworden.
Ja, der Täter konnte nicht wissen, dass er sie dort antreffen würde. Die Zusammensetzung der Gruppe war zufällig. Keiner von ihnen hatte sich vorher an diesem Ort länger aufgehalten. An sich ist es kein bekannter Treffpunkt, an dem man sich verabredet.
Spätestens als Hübner knapp ein Jahr nach der Tat den Fall in der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY ungelöst präsentiert, ist klar, dass die Polizei keine weiteren Ermittlungsansätze hat.
Das Besondere an diesem Fall ist, dass der Täter so wenig gehandelt hat. Es gab da keine Ansprache, der hat kein Wort gesprochen, der hat sich da nicht mit denen vorher irgendwie auseinandergesetzt, sondern er tritt hinzu, schießt ohne Vorwarnung, dreht sich um und geht wieder. Das bedeutet für uns auch das Problem, dass wir bei so wenig Täterhandeln wenig Schlüsse draus ziehen können, was Motivation angeht, was das für ein Mensch sein könnte. Und bei so wenig Aktion hinterlässt jemand auch wenig Spuren. Das ist auch ein Problem in diesem Fall.
Weder reichen die Zeugenaussagen für ein Phantombild, noch gibt es genügend Spuren für eine operative Fallanalyse. Das ist das, was wir aus Fernsehkrimis als Profiling kennen. Dabei bewerten Fallanalytiker das sichere Täterverhalten. Manchmal, um neue Ermittlungsansätze zu bekommen oder um ein Täterprofil zu erstellen.
Weiß man, wie oft er getroffen hat, bei wie vielen Schüssen?
Würde ich gerne nicht beantworten.
Kann man denn sagen, was für Spuren gefunden wurden?
Das möchte ich nicht beantworten.
Das heißt auch, ob DNA-Spuren zum Beispiel gefunden wurden.
Ich werde zum Thema Spuren keine Angaben machen.
Immer wieder macht Hübner während unseres Gesprächs lange Pausen, weil er abwägt, was er wie sagen kann. Sein Unwillen gegen Floskeln merke ich ihm an. In diesem Fall sind es die viel zitierten ermittlungstaktischen Gründe, wegen denen der Kommissar nichts sagen will. Mit anderen Worten, es handelt sich um Wissen, das bei der Überführung des Täters nochmal wichtig werden könnte. Insgesamt gut 130 Hinweise gehen bei der Mordkommission ein. Einer der letzten stammt aus dem Dezember 2013. Damals wendet sich der Besitzer eines Neuköllner Pornokinos an die Polizei, weil er vermutet, dass einer seiner Kunden etwas mit dem Mord zu tun haben könnte.
Der Hinweis sah so aus, dass dieser Mensch davon berichtet hat, dass dieser eine Schusswaffe bei sich trug, auf Nachfrage auch gesagt hat, dass es eine scharfe Schusswaffe sei und er gefragt wurde, ob er Munition dafür besorgen könne.
Ich möchte mehr über diesen Mann erfahren und mache mich auf die Suche nach dem damaligen Hinweisgeber. Ich finde ihn in einem kleinen Ladenlokal in Neukölln, wo er ein Pornokino mit zwei angeschlossenen Zimmern betreibt. Der Mann steht selbst hinter dem Einlasstresen. Im Raum nebenan warten zwei Frauen darauf, dass Kunden auf eines der Zimmer gehen wollen.
Naja, er kam immer rein hier. Und dann haben die Mädels mir erzählt, er hat eine Pistole bei sich. Ja, dann habe ich gedacht, naja, das wird wahrscheinlich eine Schreckschusspistole sein. Und habe mir weiter keine Gedanken gemacht. Und irgendwann hat er mich angesprochen, ob ich ihm Munition besorgen kann. Ich sage, die kriegst du doch in jeden Laden, Schreckschuss oder Gas oder was. Nee, nee, echte 9mm. Ich sage, damit habe ich ja nichts zu tun.
Das alles passiert noch ein paar Jahre vor dem Mord an Burak. Eine Zeit lang kommt der Mann regelmäßig. Ein Stammkunde, den die Frauen Django nennen, wegen seines Barts und den langen Haaren.
Und Jahre später habe ich dann gehört, oder Fernsehen und Zeitung und Radio, dass da ein junger Türke erschossen wurde und zwei wurden verletzt in der Nähe vom Neuköllner Krankenhaus. Und dann auf einmal habe ich gedacht, Mensch, das Kinder, da hast du ihn noch mal hingefahren. Das ist schon Jahre her.
Was wollte er da?
Ja, ich habe gefragt, er wollte zu seinem Bruder und ich sage, was willst du denn da? Naja, wir machen Schießübungen. Ich sage, Schießübungen? Im Garten oder was? Nee, nee, im Keller. Naja, ich habe mal nicht weiter dabei gedacht und geht mir auch nachher nicht an. Und Jahre später, wo das dann mit den jungen Türken passiert ist, mit den beiden, ich fahre da mit dem Auto vorbei, sehe die Kreuze. Und da habe ich gedacht, hallo, hast du den nicht mal hier in der Nähe abgesetzt? Wo genau, weiß ich nicht mehr.
Der Betreiber des Pornokinos erzählt die Geschichte einem Polizisten, mit dem er in einer anderen Sache zu tun hat. Dieser wiederum informiert die 6. Mordkommission und Kriminalhauptkommissar Hübner ruft den Informanten zurück.
Weil das Ganze aber, wie er sagte, 7 bis 10 Jahre her war, der Hinweis ging 2013 bei uns ein, und die Munition, die da nachgefragt wurde, nicht die ist, die zu der Tat zum Nachteil von Burak verwendet wurde. Aber wir konnten da keinen hinreichenden Tatverdacht feststellen. Scheinbar ist er nicht für die Tat vom Krankenhaus Neukölln verantwortlich.
Können Sie noch was zu den Ermittlungsschritten sagen?
Also ein Ermittlungsschritt ist auch zu gucken, natürlich, inwieweit ist dieser Mensch vorher schon mal polizeilich in Erscheinung getreten. Und da stießen wir auf einen Vorgang im Zuge dessen, bei diesem Menschen auch durchsucht wurde, seine Wohnung. Angeblich auch, weil er eine Schusswaffe hatte. Damals wurden aber keine Schusswaffen gefunden, es wurden Munitionsteile, Munitionen gefunden, die teilweise auch nicht funktionsfähig waren, aber keine scharfe Schusswaffe.
Haben Sie mit ihm damals auch gesprochen?
Nein.
Ich versuche mehr über diesen Mann zu erfahren, der die Polizei damals nicht weiter interessiert hat. Das Ergebnis meiner Recherche? Er heißt Rolf Z., ist 62 Jahre alt und lebt seit vielen Jahren in Neukölln. Ein gelernter Rohrleger, zuletzt arbeitslos, Vater von 3 erwachsenen Söhnen. Seit kurzem ist er von seiner langjährigen Lebensgefährtin getrennt. Nachbarn beschreiben ihn mir gegenüber als ruhig, freundlich und in sich gekehrt. Was allerdings ebenfalls alle sagen, dass er häufig nach Alkohol rieche und torkle. Ich möchte wissen, ob dies zu einem Täterprofil passen könnte und fahre zu Birgitta Sticher, einer Professorin für Polizei und Kriminalpsychologie in Berlin. Wie kann man sich den Täter so einer Tat vorstellen?
Wenn man in so eine Psyche versucht, so schwer das überhaupt ist, hineinzugehen, dann sind das häufig Menschen, die den Eindruck haben, dass ihnen massiv Unrecht getan worden ist in ihrer Lebensgeschichte, dass sie benachteiligt sind und die sich dann immer mehr in sich zurückziehen. Und in dieser Welt im Kopf werden diese Gefühle von Rache und Hassimpulsen so übermäßig stark, dass sie dann fast zu einer Tat drängen. Und wenn dann noch bestimmte Dinge wie zum Beispiel der Besitz einer Waffe dazukommen und wenn noch vielleicht auch erleichternde Bedingungen, nämlich Hemmimpulse, die durch Alkohol aufgelöst werden, noch taterleichternd hinzukommen, dann kann es sein, dass aus dem, was viele im Kopf und Hassgefühlen haben, auf einmal eine Handlung wird, die so erschreckend ist wie diese.
Dass die Nachbarn Rolf Z. als ruhig und freundlich beschreiben, ist für Birgitta Sticher kein Widerspruch.
Viele der Straftäter stellt man sich zunächst mal als Monster vor, aber sie sind keine Monster. Sie sind oft im normalen Umfeld sogar in vielen Bereichen unauffällig. Sie sind freundlich und nett, aber sie haben einen Teilaspekt ihres Lebens, den sie oft ausblenden, den sie nur in ihrem eigenen Kopf weiterentwickeln und der durchaus so destruktiv, so zerstörerisch ist, den sie dann aber plötzlich bei einer entsprechenden Tatgelegenheit ausleben.
Es ist der 20. September 2015, ein Sonntag nach einer durchfeierten Nacht, als der 31-jährige Brite Luke H. aus einem kleinen Neuköllner Szeneclub kommt. Kurz darauf fällt ein Schuss. Ein Clubbesucher, der den Laden verlässt, findet Luke H. auf dem Bürgersteig. Noch auf dem Weg ins Krankenhaus stirbt er an einem Bauchschuss.
Da wurde der Leiter der 6. Mordkommission, Herr Jass, direkt quasi vom Tatort aus angerufen durch den Leiter der 5. Mordkommission, die den Fall bearbeiten, weil es doch aus der Vielzahl von Fällen, die wir in der Zwischenzeit immer mal in unterschiedlicher Tiefe überprüfen, doch herausragt. Ein vollendetes Tötungsdelikt mit einer Schusswaffe in Neukölln, das ist natürlich eine Sache, die uns aufhorchen lässt.
Wieder wird ein junger Mann auf offener Straße erschossen, wieder in Neukölln. Wieder scheint es keine Beziehung zwischen Täter und Opfer zu geben. Doch diesmal gibt es einen Verdächtigen. Noch am selben Abend nimmt die Polizei einen Mann fest, der ganz in der Nähe des Tatortes wohnt. Es ist der 62-jährige Rolf Z.
War Ihnen denn, ich muss das fragen, war Ihnen denn bewusst, dass Sie den Tatverdächtigen auch in den Akten zu Burak Bektaş haben?
Relativ schnell, weil ich erst die Informationen bezüglich der Haare des Beschuldigten hatte und ich mich an den entsprechenden Hinweis erinnert habe, weil dieser Mensch eben auffällige Haare hat. Dann habe ich nachgeguckt, habe bei der 5. nochmal nachgefragt und dann war klar, dass es eine und dieselbe Person ist.
Wenn jetzt trotzdem ein Zusammenhang überprüft wird, wieder mit dieser Tat, kann es sein, dass dann damals nicht genug gemacht wurde?
Na, wir haben damals das gemacht, was uns möglich war, was uns sinnvoll erschien. Wir haben jetzt eine andere Ausgangslage. Wir haben jetzt auch andere Sachen zu überprüfen, die damals so nicht vorlagen. Insofern sehe ich da kein Versäumnis, sondern einfach jetzt nochmal neue Ansatzpunkte, denen wir nachgehen, um dann, wenn das abgearbeitet ist, zu einer Aussage zu kommen.
Rolf Z. sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Gleichzeitig ermittelt die 6. Mordkommission, ob er etwas mit Buraks Ermordung zu tun haben könnte. Rolf Z. selbst schweigt zu den Vorwürfen. Ich frage die Kriminalpsychologin Birgitta Sticher, welche Parallelen sie zwischen beiden Fällen sieht.
Das eine ist, dass jemand schießt auf jemand, mit dem keine Vorbeziehung bestand. Das deutet zum Beispiel darauf hin, dass Hassmotive im Sinne eines Hate Crimes, also Hass auf Menschen, die bestimmte Merkmale verkörpern, von der Person ausgeübt werden. Also jemand mir vollkommen Unbekanntes wird erschossen. In diesem Fall haben die beiden zwar einen Hintergrund, dass sie nicht deutsch sind, was aber schwierig ist, weil dem Engländer das ja nicht anzusehen war. Die einzigen Merkmale, die beide haben, sind, dass sie jung sind, dass sie offenbar einer ja, lebensfrohen Szene angehören. Und vermutlich, wenn man hier eine Parallele ziehen könnte, könnte es eine Projektion von Hassgefühlen auf Menschen sein, die auf einer anderen Seite des Lebens stehen, nämlich offenbar sozial integriert, mit anderen am Leben teilnehmen und der Täter vermutlich eher sozial isoliert, einsam, vielleicht auch voller ja, Gefühle des zu kurz gekommenen und dann eben sich in dieser Grundhaltung an jemand anders recht, den er gar nicht kennt, der stellvertretend ist für eigentlich Menschen, die am Leben anders teilhaben.
Die Bild fragt, ist die Polizei einem Serienkiller auf der Spur? Doch für die Kriminalpsychologin Birgitta Sticher gibt es auch Punkte, die gegen einen und denselben Täter sprechen.
Zum einen ist natürlich der geografische Bezug. Täter bewegen sich sehr häufig in einem ihm vertrauten Gebiet. Und die Frage ist, ob beide Orte nicht zu weit voneinander entfernt sind, dass sie zum Nahumfeld eines gleichen Täters zählen können. Das zweite ist eben die Tatzeit. Beim einen ist es am frühen Morgen, beim anderen ist es, glaube ich, mitten in der Nacht, wenn ich das sehe. Also das wäre so die Frage, ob hier Gewohnheiten der Täter nicht zu unterschiedlich sind. Die Tatwaffe, man weiß nicht, ob es die gleiche Waffe war. Es muss also zwangsläufig aus dieser Parallele, dass es Menschen sind, die sie ihn unbekannte Personen umbringen, muss jetzt nicht auf den gleichen Täter rückgeschlossen werden.
Wie verbreitet ist denn so ein quasi Persönlichkeitsbild oder die Möglichkeit, dass jemand zum Täter wird? Ist es sehr wahrscheinlich, dass es der gleiche ist? Oder wir leben in einer Großstadt, wie viele Menschen sozusagen gibt es, die das Potenzial haben, so etwas zu tun?
Naja, das Potenzial, glaube ich, haben relativ viele Menschen, die sich ausgegrenzt fühlen, die sich abgeschoben am Rande bedroht fühlen, die den Eindruck haben, dass andere es besser haben als sie und in denen der Hass brodelt. Die Wahrscheinlichkeit, dass es zwei verschiedene Täter sein könnten, bezogen auf die Gesamtheit der Bevölkerung, die allein in Neukölln lebt, die ist also, wie gesagt, durchaus gegeben.
Einige Tage nach diesem Gespräch mit Birgitta Sticher erfahre ich dann jedoch wieder etwas Neues. Ich finde einen Menschen, der einmal in der Wohnung von Rolf Z. war. Und der erzählt mir, dass dieser in einem Zimmer Devotionalien aus der Nazizeit aufbewahre. Fahnen, Poster, unter anderem ein Hitlerbild.
Und kurz nachdem du diese Info bekommen hast, hat sich auch der Betreiber des Clubs, vor dem Luke H. erschossen wurde, erstmals öffentlich geäußert.
Genau, ich hatte natürlich auch versucht, mit ihm Kontakt aufzunehmen. Jetzt hat er sich in einem Zeitungsinterview geäußert und dort erzählt er, dass Rolf Z. mehrmals in seinem Club zu Gast gewesen ist, unter anderem in der Nacht, als Luke H. erschossen wurde. Und in dieser Nacht soll er sich darüber geärgert haben, dass ausschließlich Englisch und Spanisch sprechende Menschen zu Gast waren. Es könnte also durchaus noch eine Verbindung zwischen beiden Fällen geben, nämlich das Tatmotiv Ausländerfeindlichkeit. Man muss aber auch sagen, im Moment sind das alles Spekulationen. Die Staatsanwaltschaft hat mir auf Anfrage mitgeteilt, dass es momentan nichts gibt, was Rolf Z. konkret mit Buraks Ermordung verbindet. Und Ömer hat mir gesagt, dass er ihn auf einem Zeitungsfoto nicht wiedererkannt hat. Das heißt, wir müssen die beiden Fälle weiter unabhängig voneinander behandeln. Aber auch wenn man von zwei verschiedenen Tätern ausgeht, das ausländerfeindliche Tatmotiv ist in Buraks Fall denkbar. Schließlich hatten alle fünf jungen Männer, die da beisammen gestanden haben, einen Migrationshintergrund. Was sonst noch für eine Tat mit einem rechtsextremen Hintergrund sprechen könnte, das wollen wir uns in der kommenden Folge genauer anschauen.
Wer hat Burak erschossen? Eine Podcast-Serie von Radio 1 und Kulturradio vom RBB. Die Recherche eines Mordfalls in 9 Folgen. Von Philipp Meinhold. Als nächste Folge 4. Ton Martin Selig, Bettina Mikula und Katrin Witt. Musik Ilja Czoric. Regie Nikolai von Koslowski. Redaktion Jens Jarisch. Produktion Rundfunk Berlin-Brandenburg 2015.